Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Die Studierenden der Uni Potsdam haben genug von anhaltenden judenfeindlichen Beschimpfungen. Sie haben nun einen Lehrgang ins Leben gerufen, um auf Anfeindungen entsprechend reagieren zu können. Einfach ist das nicht, erläutert Christian Schwingel von der Fachschaft des Studiengangs Jüdische Studien. Denn
wenn eins spezifisch am Antisemiten ist, dann ist es, dass er auf rationale Argumente nicht unbedingt eingeht, dass sie ihm halt letztlich egal sind.
Mehr dazu gleich. Danach geht es noch zum Eurovision Song Contest nach Tel Aviv. Wir schauen, inwieweit die Religion dort überhaupt eine Rolle spielt. Bruchim Habaim und herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Israel steht erstaunlich oft am Pranger. Um zwischen Israelis und Palästinensern zu unterscheiden, wird gerne von den Arabern und den Juden gesprochen. Damit werden also alle Jüdinnen und Juden weltweit in Sippenhaft genommen. Das nennt man Antisemitismus oder eben Judenhass. Schon beim Wort Israelkritik beginnt aufgrund der Verallgemeinerung der Judenhass. Doch bislang gibt es kaum Bildungsangebote zu dieser Problematik. Viele Pädagoginnen und Pädagogen scheuen sich, das heiße Eisen Nahostkonflikt anzufassen. Einer der wenigen Vereine, die darüber aufklären, ist das Berliner Mid-East Freedom Forum. Die Bildungsinitiative, die von jüdischen und nichtjüdischen Wissenschaftlern und Journalisten gegründet wurde, veranstaltete am letzten Sonntag in Potsdam ein Seminar zum sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Jens Rosbach war dabei.
Was uns jetzt in den letzten Wochen sehr bewegt hat, ist eben das Aufkommen des Terrorismus in Israel.
Ein Rollenspiel an der Universität Potsdam. Studierende inszenieren einen wahren Fall nach. Die israelische Regierung will die Presseausweise für palästinensische Journalisten nicht verlängern. So wird auch der arabische Reporter Ahmed Saif von offiziellen Pressekonferenzen ausgeschlossen. Ein Regierungsvertreter begründet die Restriktionen.
Frei berichtet werden darf natürlich noch, aber es muss davon ausgegangen werden, dass hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko ausgeht von dem Herrn Saif. Aufgrund seiner persönlichen Vergangenheit, in der er unter anderem die Hamas interviewt hat, muss davon ausgegangen werden, dass er nicht ganz unbefangen an die Sache herangeht.
Herr Saif, unterstützen Sie den Terrorismus? Sind Sie ein Sicherheitsrisiko? Was sagen Sie denn zu solchen Vorwürfen?
Also ich würde als allererstes mal ganz klar festlegen, dass ich durchaus die Hamas interviewt habe, aber ebenso einen amtierenden israelischen Staatspräsidenten. Und ich würde mich in keinerlei Hinsicht als Sprachrohr der Hamas identifizieren, nur weil ich ein Palästinenser bin.
Während Vertreter israelischer Attentatsopfer die Presseeinschränkung begrüßen, empört sich Saifs Arbeitgeber, die Nachrichtenagentur Reuters.
Wir sprechen uns auf jeden Fall ganz klar gegen diesen Generalverdacht aus. Wir stellen hier keine Attentäter, Terroristen oder so etwas bei unserer Agentur an und finden das wirklich auch eine Unverschämtheit, diese Unterstellung.
Die Emotionen, die kommen hier langsam auf.
Kai Schubert, Referent vom Berliner Mid-East Freedom Forum, moderiert das Rollenspiel. Es beruht auf einem Fall vor dem obersten Gericht Israels und ist Aufhänger für ein Tagesseminar über Israels Demokratie und den Nahostkonflikt. Der Workshop findet auf ausdrücklichen Wunsch von Studenten statt, die israelfeindliche Stimmungen an der Potsdamer Universität bekämpfen wollen. Christian Schwinge von der Fachschaft des Studiengangs Jüdische Studien erklärt, in den letzten Jahren habe es an seiner Hochschule anti-israelische Schmierereien gegeben sowie Boykottaufrufe gegen den jüdischen Staat. Bei einer Chanukka-Feier seines Studiengangs habe eine fremde Studentin sogar regelrechten Israel-Hass geäußert.
Dann fing sie richtig hart an auszuholen. Sie würde einige israelische Soldaten kennen, die massenhaft palästinensische Frauen vergewaltigt hätten. Und es wäre ein kompletter Unrechtsstaat und hätten doch die Palästinenser bzw. die arabischen Alliierten damals die Juden doch besser ins Meer zurückgeworfen. Und dass halt dieser Bogen gespannt wird von einer jüdisch-religiösen Feier dazu, dass man doch lieber alle Juden und den Staat Israel zurück ins Meer wirft, das ist halt dieses Paradebeispiel des israelbezogenen Antisemitismus.
Der 22-Jährige hat deshalb zusammen mit einem weiteren Fachschaftsvertreter die Nahost-Experten eingeladen, damit sie vor einem Dutzend Potsdamer und Berliner Studenten verschiedener Fachrichtungen auftreten. Denn viele von ihnen wollen später als Pädagogen, Dozenten oder Gedenkstättenleiter arbeiten.
Und was speziell daran ist, an dem Interesse, ist, glaube ich, jenes, dass der rein inhaltliche Teil, ne, israelische Geschichte etc., ist zwar wichtig, aber für viele ist noch viel wichtiger der pädagogische Umgang damit, weil wenn eins spezifisch am Antisemiten ist, dann ist es, dass er auf rationale Argumente nicht unbedingt eingeht, dass sie ihm halt letztlich egal sind. Und pädagogisch bin ich jetzt nicht unbedingt versiert und ich hoffe, das heute nachholen zu können.
Doch zunächst geht es um Basiswissen, um zumeist unbekannte Fakten. So erklärt Jörg Renzmann, Politologe und Programmdirektor beim Mideast Freedom Forum, den Zuhörern die Gewaltenteilung in Israel. Selbst Ministerpräsident Benjamin Netanyahu könne nicht schalten und walten, wie er wolle. Dafür gebe es unter anderem eine spezielle Instanz, den israelischen Staatskontrolleur, weiß Renzmann.
Das ist, wenn ihr euch versucht, das vorzustellen, analog zu bundesrepublikanischen Verhältnissen, so eine Mischung aus Generalstaatsanwalt. Und vielleicht wisst ihr ja auch, es soll ja jetzt auch ein Verfahren geben gegen Netanyahu. Das heißt, dieser Generalstaatsanwalt hat ein Verfahren gegen Netanyahu eingeleitet und wird auch Anklage erheben, wegen Korruption unter anderem, das steht schon mal fest. Und er ist gleichzeitig aber auch so etwas, vergleichbar vielleicht hier in der Bundesrepublik, unserem Bundesrechnungshof.
Das Mideast Freedom Forum berät Politiker zum Nahostkonflikt und klärt Multiplikatoren über Judenfeindschaft auf. Allein in diesem Jahr veranstaltet der gemeinnützige Verein 33 Workshops zu dieser Problematik. Jörg Renzmann spricht von einem besonders großen Bedarf an den Schulen.
Da ist es auch an Grundschulen so, dass Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Schimpfworten konfrontiert werden. Du Jude. Wir stellen also fest, dass sich auch häufig diese Verbal-Antisemitismen am israelisch-arabischen Konflikt entzünden.
Nach Angaben des Experten haben viele Lehrer Angst, die Nahostproblematik anzusprechen, weil sie sehr emotionsbesetzt sei, vor allem bei muslimischen Schülern.
Das heißt, wir haben hier Defizite und wir wünschen uns sehr, dass diese Möglichkeit, sich mit Antisemitismus fundiert und wissenschaftlich auseinanderzusetzen, Teil der Lehrerausbildung wird. Das ist nicht der Fall.
Wie kann man israelbezogenen Antisemitismus definieren und wie kann man ihn unterscheiden von berechtigter Kritik? Die Seminarteilnehmer machen dazu praktische Übungen, lesen Originalquellen, sehen Videoclips und schlüpfen in verschiedene Rollen. Moderator Kai Schubert ist froh, dass sich die Studierenden bereitwillig in die verfeindeten Lager des Nahostkonflikts hineinversetzt haben, ohne jede Eskalation.
Ich bedanke mich für diese sehr zivilisierte Diskussion auch und wünsche einen schönen Abend.
Der Eurovision Song Contest findet derzeit in Israel statt, genauer gesagt in Tel Aviv. Die Vorentscheidungen sind bereits durch und morgen Abend läuft das Finale. Ich habe mit meiner Kollegin Lissy Kaufmann vor der Sendung gesprochen. Sie wohnt in Tel Aviv und beobachtet für uns das Geschehen dort. Lissy Kaufmann, morgen Abend geht es direkt nach Schabbatende mit dem Finalentscheid los. Das heißt, dass Vorentscheide und Vorbereitungen bereits tagsüber am Ruhetag stattfinden. Wie wird das aufgenommen?
Ja, da gab es im Vorfeld tatsächlich auch schon Ärger, dass die Proben und die Vorbereitungen am Schabbat, am Ruhetag laufen. Israelis müssen arbeiten, 2000 haben extra dafür eine Arbeitsgenehmigung erhalten und es fahren auch am ganzen Schabbat über Shuttlebusse zwischen dem Zentrum und den Veranstaltungshallen im Norden. Und im Vorfeld gab es da bereits einen Aufschrei von Seiten der Orthodoxen, die von einer Entweihung des Schabbats gesprochen haben. Und es gibt Ärger bei den derzeitigen Koalitionsverhandlungen mit den orthodoxen Koalitionspartnern, denn die haben, so berichten es israelische Medien, sogar ein Treffen mit Netanyahu abgesagt, weil sie verärgert sind über die Vorgänge beim Eurovision. Und Netanyahu hat gleich klargestellt, er bzw. die Regierung haben da gar keinen Einfluss drauf. Es ist eine private Veranstaltung der Europäischen Rundfunkunion und da könne man nichts machen. Aber beim Public Viewing diese Woche im Eurovillage habe ich auch vereinzelt ein paar Orthodoxe gesehen. Also einige sind da offensichtlich doch sehr neugierig.
Genau deshalb ist der ESC ja auch im Tel Aviv, im weltoffenen Tel Aviv muss man sagen, und nicht im religiösen Jerusalem. Dennoch, wie gehen denn orthodoxe Jüdinnen und Juden in Tel Aviv damit um?
Ja, es gibt in Tel Aviv eine internationale Synagoge im Zentrum der Stadt. Das ist eine moderne orthodoxe Synagoge. Das heißt, auch dort wird der Schabbat streng eingehalten. Männer und Frauen sitzen in der Synagoge getrennt. Und der Rabbiner Ariel Konstantin, typischer Rabbiner, Mann mit Bart, Kippa und Hemd gekleidet, dem merkt man sofort an, wenn man mit ihm spricht über den Eurovision, dass der sehr begeistert ist von dem Event. Also er erzählte mir, dass er schon als Kind den Wettbewerb verfolgt hat und auch die israelischen Kandidaten. Und ganz besonders ist, dass in seinem Gottesdienst am kommenden Wochenende ein Kantor auftreten wird, der nicht nur traditionelle Lieder singt, sondern eben auch Eurovision-Songs. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ihm geht es aber um noch mehr, das hat er mir hier erzählt, ein O-Ton.
Well, first of all, I think Eurovision is a wonderful experience for all. I think it's the fact that you have so many different countries coming together, presenting their culture, their music, and music is a bonding experience. Music is cross-cultural, so you can also celebrate the different cultures and sing together. It's a unifying force, everyone together in rhythm, and we want to bridge more gaps and bring people together.
Also der Rabbiner sagt, dass der ESC eine schöne Erfahrung für alle sei. Es kämen so viele Länder zusammen, die ihre Kulturen und letztlich auch ihre Musik zeigen würden. Und genau die Musik sei es doch, die einander verbindet. Sie sei interkulturell und ließe einem ja die Chance, unterschiedliche Kulturen zu leben. Musik sei einfach eine vereinende Kraft und er möchte damit Brücken bauen und Menschen zusammenbringen. Für mich hört sich das jetzt nicht nach Kritik an.
Das stimmt, aber auch der Rabbiner hat seine Probleme mit der Entweihung des Schabbats. Er findet nämlich, dass die Veranstalter hätten viel flexibler sein müssen, also dass die sich an die lokalen, kulturellen, religiösen Gegebenheiten hätten anpassen müssen. Und in diesem Falle bedeutet es eben, zu versuchen, um den Schabbat herum zu arbeiten. Und es gab, das ist ganz interessant, bei der Vorauswahl in Israel eine Band, die heißt Shalva. Das sind junge Menschen mit Behinderung und die sind ziemlich weit gekommen im Rennen. Und dann kam irgendwann die Diskussion auf, was passiert eigentlich, wenn sie es schaffen, wenn sie gewinnen. Denn einige in der Band sind eben religiös und haben dann gesagt, wir können bei Proben im Vorfeld am Freitag nicht oder am Freitagabend oder auch im Laufe des Samstags nicht dabei sein. Und da hieß es dann von der Europäischen Rundfunkunion, dass es keine Ausnahmen gibt, beziehungsweise dass man diese Ausnahmen nicht zusichern kann. Und daraufhin sind die aus dem Rennen ausgestiegen. Und das findet eben Rabbiner Ariel Konstantin ziemlich schade, wie wir hier hören.
Now, Eurovision stands for inclusivity, diversity and unity. That's in the motto of the organization. And in fact, we represent this year the motto Dare to Dream. And this is exactly what they were doing, daring to dream and succeed. No accommodations were clearly made for them. No flexibility, no cultural sensitivity to their needs. And that's where I think that Eurovision unfortunately missed out this year in truly being true to their statement. It seems like they're more selectively inclusive versus truly inclusive.
Er findet, der Song Contest stehe ja eigentlich für Inklusion, Diversität und Einigkeit. Immerhin sei das diesjährige Motto ja auch Dare to Dream, also trau dich zu träumen. Und gerade deswegen ärgere es ihn, dass für Religiöse keine Vorkehrungen getroffen wurden. Rabbi Ariel sehe sich darin bestätigt, dass der ESC seine Chance verpasst hat, dem eigenen Motto zu folgen. Es würde eher ausgewählt inklusiv zugehen als inklusiv für alle. Heißt das also, dass ESC-Touristen eine rein säkulare Erfahrung in Tel Aviv machen?
Also wer will, der kann hier auch das orthodoxe Judentum kennenlernen. Es gab dafür in der vergangenen Woche sogar einen Kabbalat Shabbat am Strand von der modernen orthodoxen Gemeinde. Extra deshalb am Strand abgehalten, um auch möglichst viele Touristen und Passanten zu erreichen. Und Hunderte sind da auch gekommen und auch an diesem Wochenende kann man eben in die Synagoge der internationalen Gemeinde gehen, findet auf Englisch teilweise statt und man kann anschließend zum Shabbat-Dinner. Und die Stadt, das ist ganz interessant, die Stadt Tel Aviv hat auch ein Programm, Shabbat-Dinner by Locals. Also wer sich da rechtzeitig anmeldet, bekommt eine Hostfamilie für den Freitagabend und kann sich dann anschauen, wie so ein Shabbat-Dinner im Judentum abläuft.
Auch bei streng Religiösen?
Ja, also auch. Sicherlich die meisten in Tel Aviv sind eher säkular und die meisten werden wahrscheinlich nur die Rituale erklären oder ja, man kann auch sagen vorführen, um zu erklären, wie es eigentlich im strengen orthodoxen Judentum ablaufen würde. Aber es haben sich auch orthodoxe Familien gemeldet als Hostfamilien und einer davon, ein Orthodoxer, ist der Steven, 30 Jahre alt. Der ist ein ehemaliger Yeshiva-Student aus New York, also tatsächlich orthodox-religiös. Und der kocht für die Gäste koscher. Das wird ein Abend mit Kiddusch, Brot brechen, Hände waschen. Aber ganz so streng, sagte er mir, Hand ab, der ist dann doch nicht.
I think we'll ask the people not use the phones in general, just so that they can experience Shabbat without it. But if guests want to take photos or videos, it will be okay as long as there aren't other religious Jews who are bothered by it. So as long as all the guests agree to be photographed or have a video taken, then it's fine.
Steven wird also darum bitten, dass die Gäste ihre Telefone ausmachen, was vor allen Dingen dem Schabbatgefühl förderlich sein soll. Fotos und Videos seien aber erlaubt, solange religiöse Jüdinnen und Juden sich nicht daran stören würden. Lissy Kaufmann, sind auch Sie morgen bei einem Schabbat-Dinner dabei?
Ja, mal sehen. Also ich glaube, ich muss nach dieser arbeitsintensiven Eurovision-Woche und vor dem Finale, vor dem großen Finale am Samstag, vielleicht nochmal einen Tag durchschlafen.
Vielen Dank für das Gespräch, Lissy Kaufmann aus Tel Aviv. Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.